Heiliger Geist, wir bitten dich, führe du uns jetzt immer tiefer in dieses Geheimnis, in die Offenbarung des Vaters. Und lass diese Worte uns hören auf dem Hintergrund unseres eigenen Lebens und auch spüren dieses Werben des Vaters um uns, dieses Suchen nach dem Menschen. Lass uns ein Stück auch erschrecken, wie mein eigener Schöpfer sich um dieses Geschöpf so Sorgen macht, sich alle Mühe aufwendet, menschlich gesprochen, um es wieder an die Quelle zurückzuführen. Heiliger Geist, wir bitten dich, lass uns einfach in den Einzelnen, im Herzen, diese Sprache des Vaters, das Wort des Vaters, ganz persönlich entdecken. Spüren, du meinst ja mich. Und spüren dürfen, was ich dir wert bin. Darum lass in diesem Wahrnehmen und Erkennen der Kraft deiner Worte einfach all das schwinden, was für dich ein Schmerz ist, nämlich unsere Angst vor dir, unser Misstrauen dir gegenüber, als wärst du nicht in der Lage, mir jederzeit beizustehen oder dass du es auch gar nicht willst. Dass all diese Dinge aus unseren Tiefen schwinden und wir in ein unwahrscheinlich kindliches Verhältnis zu dir kommen, wo wir vertrauen können, wo dir auch die Angst vor allem Dunkel und aller Dunkelheit schwinden kann. Wissend, wir sind immer von dir getragen und selbst wenn du mit uns durch dunkelste Stunden gehst, wir werden immer im Augenblick die Kraft haben, die genügt, um Ja sagen zu können und innerlich zufrieden zu sein. Mal das bitten wir dich, Heiliger Geist. Amen. Ich habe Ihnen heute Morgen so mit eigenen Worten einiges gesagt, was der Herr im Jahre 1932 vom Allerheiligentag an dieser Ordensschwester mitgeteilt hat und dass die Kirche und auch der dortige Bischof, der das alles mitbegleitet hat, anerkannt hat. Auch Pius XII. Hat sich drum gekümmert. Es sind einfach jetzt Worte des Vaters, der zu dieser Schwester kommt und sagt, und das muss man sich mal überlegen, er, der unfassbare Geist, er hat für sie eine menschliche Gestalt angenommen, um mit ihr reden zu können, um ihr für uns alle das sagen zu können, was wahr ist, wer er wirklich ist. Mein Jesus können wir uns vorstellen als Mensch, er ist Mensch geworden. Also beim Vater, wo ich es erst mal gelesen habe, habe ich zuerst gar nichts gedacht und dann habe ich überlegt, ist das ja etwas Unwahrscheinliches. Er hat sich in eine menschliche Gestalt begeben, nicht Menschheit angenommen, nicht im Sinn. Aber für diese Schwester kam er wie ein Mensch und hat mit ihr gesprochen. Und zwar so, dass sie als Mensch jetzt nicht von seiner Herrlichkeit und Größe erdrückt worden ist, sondern wie von Mensch zu Mensch, von Vater zu Kind. Und er sagte gleich als erstes, die Zeit drängt. Ich wünschte, der Mensch würde eiligst erfahren, dass ich ihn liebe und dass ich mein größtes Glück empfinde, mit ihm zu sein und mit ihm zu sprechen, wie ein Vater mit seinen Kindern. Also er sagt, die Zeit drängt. Nicht? Es ist also schon auch so ein etwas Drängendes, wie wir es auch in den Schriften des Neuen Testamentes finden. Es eilt immer. Zum Beispiel, wenn Sie Markus lesen, gleich am Anfang, da kommt immer das griechische Wort Eutys. Sofort, sofort, sofort. Er ruft die sofort nach deiner Taufe im Jordan, sofort die Jünger am See Genezareth. Er ruft sie. Sofort stehen sie auf. Dann heißt, ein paar Verse wieder. Sofort gehen sie am Sabbat in die Synagoge von Kapernaum. Und sofort muss sich dieser Dämon in diesem Besessenen zeigen. Und sofort geht er in das Haus des Petrus. Also, ich glaube, 6, 7 Mal hintereinander. Eutys, Eutys, schnell, 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 schnell. Nicht? Und genauso finden Sie es bei Lukas. Bei Lukas sehen Sie es mehr am Wort selber. Da eilen und rennen alle. Weißt du, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist? Maria eilt zu Elisabeth. Nicht? Das pressiert immer. Die Hirten eilen nach Bethlehem. Gucken Sie mal, dann fällt es Ihnen auf. Es ist ein dauerndes Drängen. Es pressiert. Warum? Weil es um das Wichtigste geht. Es geht um das Heil des Menschen. Da kann man nicht warten. Ich kann nicht 100 Jahre warten, dass die Generation in diesen jetzigen 100 Jahren alle zum Teufel gehen. Verstehen Sie? Es geht um jeden, der morgen schon stirbt. Das muss uns mal, dieses Drängende Gottes, das muss uns mal unter die Haut gehen. Was er hier sagt, die Zeit drängt, ich wünschte, der Mensch würde eiligst erfahren, und zwar jeder, der Mensch, dass ich ihn liebe und dass ich mein größtes Glück empfinde, mit ihm zu sein und mit ihm zu sprechen, wie ein Vater mit seinen Kindern. Wenn Sie das überlegen, Gott, der ewig, unendlich, in sich zufrieden und glücklich, wie man so menschlich sagt, sagt, mein größtes Glück empfinde. Das sind seine Worte. Und das gilt für Sie. Es gilt für Sie persönlich. Ja. Aber es eilt. Es geht ja auch um die, die jetzt nicht hier sitzen. Die sich nicht um ihn kümmern. Ja. Wenn Sie, und das muss uns auch unter die Seele brennen. Denn ich kann nicht echtes Kind des Vaters sein, wenn mir das Anliegen des Vaters wurscht ist. Und ich kann auch nicht im ernsten Sinn des Vaterunser beten, Vater unser, wenn mir der andere, der zum Unser gehört, wurscht ist. Passt doch nicht zusammen, oder? Wenn Sie, und in solchen Zusammenhängen wird uns im Confitio der täglichen Messe bewusst, warum wir als erstes bekennen, ich habe Gutes unterlassen. Und dann erst Böses getan. An der ersten Stelle steht das Gute unterlassen. Ich bin auf dieses Drängen Gottes nicht eingegangen. Das Heil der anderen Menschen war mir nicht wichtig. Mir ging es bloß um mich und dann noch um das blöde Zeitliche, wo sowieso alles draufgeht und irgendwo verschimmelt. Ja? Ist doch wahr. Das muss man uns bewusst werden. Das ist dieses, die Zeit drängt. Ich wünschte, der Mensch würde eiligst erfahren, dass ich ihn liebe. Dass mein größtes Glück empfinde, mit ihm zu sein. Mit ihm zu sein. Gott mit uns. Yahweh. Verstehen Sie? Da kommt alles wieder. Um mit ihm zu sprechen, wie ein Vater mit seinen Kindern. Und er sagt nicht, nur mit dem, der so und so und so ist. Sondern mit jedem. Es drängt ihn. Aber er kann es nur, wenn der Mensch seine Ohren öffnet und von ihm weiß. Und er sagt, ich bin der Ewige. Und als der Mensch noch nicht existiert, hatte ich beschlossen, meine Allmacht zu gebrauchen, um Lebewesen nach meinem Bild zu schaffen. Die Allmacht zu gebrauchen, um Lebewesen nach meinem Bild zu schaffen. Das sind Sie und ich. Doch zuvor musste ich die materielle Schöpfung entstehen und damit jene ihren Lebensunterhalt finden konnten. Nicht? Und dann bringt er das, ich habe es heute Morgen schon in einer Zusammenfassung Ihnen gesagt, nicht? Wie genau und er dieses Kommen dieses Menschen vorbereitet hat. Diese Welt, nicht? Die Luft, die Sonne, der Regen und so viel. Und es ist einfach faszinierend, wenn Ihnen das bewusst wird. Das ist nicht alles ein zufälliger, irgendwann ein Urknall irgendwo, warum, wieso und was Ursache, weiß keiner. Stellen Sie, und jetzt ist halt alles so, das ist doch was ganz anderes, als wenn ich weiß, er hat das vorbereitet für mich. Er hat ganze Welten vorbereitet mir zur Freude. Obwohl ich da nie hinkomme. Ja. Wenn man sich das überlegt. Und ich habe schon oft überlegt, überlegen Sie mal, wie viele Millionen Jahre der Mond um uns Erde kreist. Wir um die Sonne und die Sonne um uns, oder so ungefähr. Und die rücken nicht auseinander, also vor allem, weil der eine abfliegt ins All und wir hocken allein da ohne Taschenlampe. Das muss man mal unter diesem Gesichtspunkt sehen. Ich habe das alles genau vorbereitet. Ja? Und Sie dürfen immer an sich denken. Er sagt, ich wünsche der Mensch, das heißt jeder, nicht irgendwie die Menschen allgemein so, sondern jeder. Und für jeden habe ich mich so bemüht, ihm eine Freude zu machen. Und gerade auch das Werk des Menschen, da versteht man, wenn er sagt, bevor der Mensch existierte, von aller Ewigkeit, habe ich beschlossen, in meiner Allmacht das zu tun, was eigentlich der Augenblick, als er diesen Menschen aus seinem Bild schuf, was das für Gott bedeutet hat. Und Sie müssen denken, und Sie ebenfalls sind eine Schöpfung. Sie sind ein ganz bewusster Akt Gottes. Sie sind nicht irgendwo in einer Entwicklungsschlange, sind ein paar Zellen zusammengekommen und dann habe ich ein Ich-Bewusstsein bekommen, die Zelle ein Ich-Bewusstsein bekommen. Ich sage es mal so simpel. Sondern dieses Ich ist ja was anderes wie meine Körperlichkeit. Das erleben Sie doch bei solchen, die klinisch tot sind und dann erzählen, was sie da erlebt haben. Getrennt vom Leib. Ja. Wenn Sie, wo Sie spüren, ja, was ist denn das? Getrennt vom Leib? Also das kann doch nicht aus der Zelle entstehen, sonst wär's ja, müsste ich ja mit der Zelle tot sein. Ja. Also es ist die Person, das Ich, das ist eine ganz persönliche, bewusste Schöpfung des Vaters. Das muss man auch mal wieder zulassen. Der hat an mich gedacht. Also, ich stöße mal so Sachen an, wo mir halt auch immer wieder kommen, so bei diesen Betrachtungen und Überlegungen, wo ich auch keine Worte finde, aber staune und mich freue. Wenn man verspürt, das ist keine Zufälligkeit, sondern er hat an mich gedacht. Er hat auch an mich gedacht. Mir wollte er es vorbereiten. Wenn Sie, das kann nur Gott in seiner Unendlichkeit, kann er jeden so sehen, als gäbe es nur den. Ich habe Ihnen ja schon die Stelle gesagt, von der geheimen Offenbarung bei der einen Gemeinde, wo sie diesen weißen Stein bekommen als Zeichen der, wie soll man sagen, der Rechtfertigung, als dass sie richtig gelebt haben. Und auf dem Stein stand ein Name, den nur der kennt, der den Stein bekommt. Das war früher beim Gericht. Wenn einer freigesprochen wurde, bekam er so einen Stein als Zeichen, er ist freigesprochen. Ja, einen weißen Stein, das war die Symbolik. Und jetzt nimmt es auch Raum in der geheimen Offenbarung, bei dieser Offenbarung von Gott her. Der Stein, der Name steht ja für mein Wesen. Und es bekommt jeder diesen Stein, er allein kennt den Namen. Er allein, sonst niemand. Das heißt, mein Verhältnis zu Gott ist einmalig. Das hat noch nie einer gehabt. Und wird nie einer haben. Wenn Sie, darum können wir uns nicht miteinander vergleichen. Auch das ganz persönliche Verhältnis zu Gott ist persönlich. Und das Verhältnis Gottes zu mir ist genauso individuell, einmalig. Das hat er zu keinem anderen Geschöpf. Das ist dieser weiße Stein mit dem Namen, den nur der kennt, der ihn bekommt. Wenn Sie, und das ist bei Gott möglich, in seiner Unendlichkeit. Hat er unendliche Möglichkeiten. Und er hat seine Unendlichkeit, die Möglichkeit, zu jedem ein ganz individuelles Verhältnis zu haben. Und der Mensch zu ihm. Darum ist es auch wichtig, im eigenen Weg, man kann vieles bei anderen lernen. Grundsätzliche Sachen. Aber das ganz feine Persönliche ist individuell. Das kann man nicht von einem anderen nachhelfen. Ja? Und ich bin überzeugt, und wenn auch wir, wenn wir uns unterhalten, eine spüren, der hat es gleich erfahren wie ich, ist das trotzdem wieder individuell ganz bestimmt verschieden. Ja? Ich kann ja nur das wahrnehmen, was ich erfahren habe. Ich kann es nicht wahrnehmen, wenn der sagt, ja, das kenne ich auch. Aber wie er es erfahren hat, das kann ich nicht wahrnehmen. Das ist anders, das ist individuell. Das ist diese Einmaligkeit. Und da versteht man, dass es Gott, der Schöpfer, der Vater sich danach sehnt, mit diesem Geschöpf, das für ihn so einmalig ist und das er in seiner Allmacht so einmalig geschaffen hat, dass er auch ein einmaliges Verhältnis, und zwar ein konkretes Du-Verhältnis haben möchte, nicht? Dass er sein größtes Glück empfindet, mit mir zu sein, ja? Mit mir zu sprechen, wie ein Vater mit einem Kind. Aber ich muss natürlich auch hören, wenn er sagt, mit ihm zu sprechen. Haben Sie ja schon mal gesagt, wenn Sie in den Spiegel gucken, da haben Sie genau die richtigen Verhaltensweisen im Gesicht geschrieben. Ja? Erinnern Sie sich, 2 Ohren, 1 Mund, nicht vergessen. Das gilt im Verhältnis zu Gott. Und denken Sie dran an die vielen Sprachmöglichkeiten Gottes. Beginnen Sie mal hellhörig zu werden. Ja? Es gibt nichts, was nicht zur Sprache Gottes werden kann. Sie müssen nur immer fragen, Herr, was willst du mir sagen? Durch dieses Ereignis, durch jenes, nicht? Da fahren Sie morgen dann heim auf der Autobahn, da trielt da so ein Sonntagsfahrer vor Ihnen her, nicht? Sie wollen 160 fahren und er fährt gerade nur 90 oder 80, nicht? Und wie reagieren Sie? Fragen Sie sich dann und üben Sie unterwegs schon ein, Herr, was willst du mir sagen? Vielleicht übt er mit mir gleich anschließend eine wichtige Tugend, die Geduld, könnte ja sein. Da muss er Gelegenheit dazu haben, auf der Autobahn hat er sie. Aber vielleicht will er mich auch bewahren vor irgendetwas, wenn ich schneller fahren würde, würde ich an eine ungeeignete Stelle zur ungeeigneten Zeit kommen. Wissen Sie das? Verstehen Sie? Warum, merken Sie es. Warum glauben wir nicht, dass der Vater sich so um uns sorgt, dass er sogar einen Sonntagsfahrer, Mann mit Hut oder auch Frau, nicht vor mir herdrehen lässt, nicht? Und mir meine Privatpläne in irgendeiner Weise behindert? Warum kann ich Sie das nicht glauben, dass der Vater das benutzt, weil er es gut mit mir meint? Das fängt schon an. Das heißt hier zweimal. Hören und nicht gleich wieder schwätzen und den Verfluchen da, der vorne dran fährt und dem das Leben bitter macht. Wenn's? Ich weiß schon, das ist nicht ganz einfach, ich fahre auch. Darum sage ich es ja. Wenn Sie, und so gibt es viele Dinge. Da merken Sie nämlich, kann ich das glauben, dass er wirklich sein größtes Glück empfindet, mit mir zu sein und mit mir zu sprechen. Aber wenn ich nicht höre, sondern immer nur mich aufregt, wenn ich seine Stimme höre, weil er immer was anderes sagt, als was ich jetzt will. Da kann er nicht mit mir reden. Und er will immer ja was Gutes sagen, wenn er mein Vater ist. Lernen Sie das mal. Sie werden merken, Ihr Leben wird spannend. Sie brauchen keinen Roman mehr. Ihr Leben wird zum Roman. Ja? Zwischen Gott und Ihnen. Ja? Und wer, ich sage immer, wer christlich lebt, lebt gesund. Wenn Sie sich aufregen, leben Sie ungesund, das wissen Sie auch. Aber das sind einfach Wirklichkeit, nicht? Und ich habe Ihnen ja auch gesagt, wie er im Alten Testament nach diesem Menschen gesucht hat, auf vielfältige Weise. Und das müssen Sie immer wieder übersetzen auf unser eigenes Leben. Auch wenn er etwas von Ihnen, ja, jetzt sage ich es mal, fordert oder sie mal so führt, wie sie halt gar nicht wollen. Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, wenn Sie im Augenblick das Ja sagen zu dem, was Sie im Moment nicht verstehen, wirklich sagen, Vater, mit Verstand und Wille, auch wenn die Gefühle nicht mitmachen, Verstand und Wille ist wichtig. Das sind die Fähigkeiten der Geistseele. Vater, ich bin einverstanden. Ich glaube, dass du es gut mit mir meinst. Können Sie etwas erfahren vom Paradox des Christentums? Dass dann plötzlich in Ihnen eine Freiheit und Freude kommt und Sie Ja sagen können zu dem, was Sie absolut nicht wollten. Sobald sie Ja sagen, wird er zu ihnen sprechen. Und er wird sie das spüren lassen, dass er da ist. Und daran erkennen sie, der Weg ist richtig. Schade, dass ich sie nicht kenne, sonst würde ich von ihnen Beispiele erzählen. Und mir kommt es immer blöd vor, wenn jemand von mir erzählen soll. Das ist, ja. Aber ich weiß nichts anderes sonst. Aber für mich war das in meinem Leben einfach so umwerfend, dass ich das, das war für mich eine unheimliche Erfahrung. Wenn Sie meine ganze Generation mütterlicherseits, ist alles umgekehrt und war tot. Herz, alles Herzversagen, alles, alles. Großeltern, also der Großvater, die Geschwister von der Mutter, meine Cousins, Mutter. Und dann bin ich ja automatisch auch dran, nicht? Und daran, ich habe das zwar gewusst alles und habe es ja gesehen, dass die alle flüssig umfallen und tot sind, nicht? Meine Mutter ja auch. Aber ich habe das so verdrängt, dass ich bei meinen ganzen Versprechen und Profess, mein Leben dem Herrn zu geben, ohne etwas zurückzubehalten, habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass ich etwas ganz Wesentliches zurückbehalten habe, nämlich mein Herz. Ich habe zurückbehalten, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, eine Herzoperation machen zu lassen. Also so Sachen. Also da der ganz Kasten da aufmachen, aufsäge und dann und da drin rumnulle und so. Konnte ich mir also nicht vorstellen. Auf einmal, da kam ich nicht einmal mehr die Treppe hoch. Nicht? Und dann war es also so weit, dass ich mich mal jetzt untersuchen lassen muss. Da stimmt was nicht mehr. Und ja gut, dann sind wir da irgendwo hingekuschiert. Dann hat also der Professor festgestellt, ja, Vater, sind drei Verengungen. Da bleibt nur Operation. Und ich sage, ja, geht es nicht anders? Ich weiß noch ganz genau, geht es nicht anders? Kann man da nicht dilatieren und so? Nicht? Na, in dem Fall geht es nicht mehr. Das sind ganz wichtige Stellen, also es gibt nur das. Und in dem Moment konnte ich fragen, ganz ruhig, und wann soll es sein? Ich weiß halt noch nicht, was da plötzlich war. Nicht? Ich habe nur gefragt, weil ich das absolut nicht wahrhaben wollte. Und er sagt, es geht nicht anders. Und ich habe gesagt, gut, wann soll es sein? Er sagt, ja gut, in 3 Monaten. Da bin ich heim, aber konnte nichts mehr machen, bin Oberkläger und Freunde von Österreich, die haben mir dann eine Amerikanerin angekarrt, gut meinend, die also die Gabe der Heilung hat. Ich lag oben im Bett. Die kam, hat mit mir betet. Und auf einmal sagt sie, ich habe den Eindruck, Gott will sie nicht heilen. Er will, dass sie da durchgehen. Und ich sage, den Eindruck habe ich schon ein paar Wochen. Ich will gar nicht heil werden. Ich will da durch. Überlegen Sie mal sowas. Und ich habe das gesagt, natürlich das Telefon eben dran, und München ruft an, ich könnte am Montag kommen. Gleich Augenblick. Ich sage es Ihnen deshalb, weil das für mich so extrem war. Vielleicht verstehen Sie es dann, was ich jetzt da dauernd vor mir nachplappere. Nicht? Wenn ich Ja sage, dann erlebe ich plötzlich das Gegenteil in mir, im positiven Sinne, von dem, was ich mir vorgestellt habe. Ja? Weil dann dieser Vater im Himmel mit mir einen Weg geht. Und er wollte mit mir einen Weg gehen. Da bin ich mir heute ganz klar. Nicht? Es war für mich notwendig. Ich habe da Dinge erlebt, also meine Grenzen und so weiter, was für mich ganz wichtig ist. Ich kann ganz anders dankbar sein. Ich kann ganz anders leben. Inzwischen habe ich vieles andere auch noch gehabt. Das Herz voller Blech langsam. Nicht? Man muss aufpassen, dass der Blitz nicht einschlägt. Aber Sie können jetzt mit Spaß drüber reden. Aber das war damals unheimlich eine unwahrscheinliche Erfahrung. Und um das geht es. Und da, wissen Sie, wir erfahren oft diesen liebenden Vater, gerade in solchen Situationen, wo wir dauernd meinen, er ist nur dann lieb, wenn er mich bewahrt vor dem und dem. Aber wenn ich Ja sage, und im Ja, auch gegen meine Gefühle, ihm den Willen lasse, weil ich glaube und weil ich weiß, sagen wir es mal besser, wie ich es weiß, ja, und das ist ja der Glaube, dass er es gut meint, dann kann ich etwas ganz Neues erleben. Wirklich ein Paradox. Ich muss sagen, seither habe ich eigentlich keine Angst mehr. In dem Sinn. Also, ich habe inzwischen wieder andere Operationen und alles Mögliche gehabt. Nicht? Ich habe mal eine Zeit lang gehabt, wo ich überlegt habe, ob ich nicht einmal ein Zimmer bestelle, eine Miete im Krankenhaus, weil ich alle Augenblick Trinkläger bin. Aber es war nicht, hat nichts mit Angst mehr zu tun gehabt. Es war unangenehm, menschlich, ja. Aber wenn ich das Ja gesagt habe, kam wieder was, was nicht von mir war. Das ist genau. Ich sage es Ihnen deshalb, ich will Ihnen Ängste nehmen. Also, ja, es könnte was kommen. Mit dem Gott kann ich ganz trauen. Der dreht mich durch die Mang, wenn ich ihm sage, nimm mein Leben. Verstehen Sie? Nein, im Gegenteil. Sie kommen nicht durch Dinge mit einer inneren Ruhe und Freiheit und Frieden. Ja? Das sind Erfahrungen. Das, ich weiß von vielen. Und darum habe ich gesagt, wenn ich Ihre Erfahrungen wüsste, hätte ich dir lieber erzählt. Aber genau das ist es. Das ist dieser Vater, der sich um alles und jedes kümmert. Aber ich muss ihm auch, wissen Sie, das ist die ausgegangen von auf die Sprache Gottes hören. Er will zu mir sprechen. Ich muss das auch akzeptieren, was er sagt. Und glauben, dass es mit seiner Liebe zu tun hat. Dass er mit mir etwas Gutes vorhat. Wissen Sie, und ich bin überzeugt, auch je mehr wir mit ihm auf Du und Du sind, wird er uns auch bitten, mit ihm auch manchmal ein kleine Stücke des Kreuzweges zu gehen, zur Rettung anderer. Ja? Denn er kann die anderen nicht retten ohne uns. Das ist das Geheimnis der Kirche. Das ist das Ursakrament für alle. Ja? Also ich denke, dass gerade diese wunderbare Offenbarung, Gott als der Vater, wirklich uns das nehmen kann, was ihn am meisten eigentlich verletzt, wenn man mal menschlich spricht von Gott, die Angst vor Gott. Ein Gott, der mich so bewusst, so einmalig von Ewigkeit schon will und dann schafft, Ja sagt und mit mir reden will, mit mir umgehen will wie ein Vater mit dem Kind. Da kann ich doch dem nicht unterschieben, dass er irgendeine Dummheit macht oder was übersieht. Er ist ja allmächtig, allwissend. Oder sogar Spaß hat, mich da irgendwo zu tratzen. Also so wie wir Menschen das oft machen. Das ist unmöglich. Ja. Wir haben ja auch heute Morgen gesehen, wie er, und das, da rate ich Ihnen, immer wieder auch ins Alte Testament, wie ins Neue hineinzuschauen und einfach unter diesem Aspekt, wie er dauernd Menschen erweckt, ihnen manchmal außergewöhnlichen Gaben gibt, aber immer um des Heiles der anderen willen. Wissen Sie, wir beneiden manchmal gerne Menschen mit außergewöhnlichen Gaben, nicht? Wenn man so hören, da ist einer, der tut Wunder, jetzt probieren wir es auch, nicht? Der hat heiße Hände, jetzt probiere ich es auch. Oh, wenn wir schau warm waren, aus könnte was kommen, nicht? Verstehen Sie? Wir wollen immer dann das auch haben, aber seien Sie sich klar, Menschen, denen Gott außergewöhnliche Gaben gibt, nur wissen wir das oft nicht, müssen viel leiden. Die müssen sich total riskieren, das wollen wir nicht. Wir wollen bloß die Gabe. Aber nicht, was mit der Gabe zusammenhängt. Eine Gabe will dauernd erlitten sein. Das ist das Leiden Christi. Verstehen Sie? Und wenn Sie bestimmte Gaben haben, dann werden Sie unwahrscheinliche auch Prüfungen durchmachen müssen. Das wollen wir alles nicht. Wenn Sie, wenn wir ein Pater Pio lesen, nicht? Das ist ja ein spannender Roman, können wir fast sagen, nicht? Was der alles gesagt hat, da hast du ihn hier in Hochaltingen angerufen, den Schutzengel hingeschickt und der hat das gehört oder wahrgenommen, weiß ich wie, und betet und gibt Antwort und bei mir funktioniert's. Sehen Sie, da also unwahrscheinlich, oder hat Bilokation und so wie Palotti. Sehen Sie, denkt man, ach Mensch, das wäre doch toll, ne, sowas zu haben, oder was meinen Sie? Nicht? Ach, schauen Sie mal, da wäre er aber, gell? Liegt ja auch dahinter. Manchmal. Ja. Und vor allem, hallo, können wir doch den Leuten helfen. Und dann vergessen wir aber, er hat 50 Jahre gelitten, wie Christus der Gekreuzigte. Tag und Nacht. Sehen Sie, ich will Ihnen das nur sagen, dass auch Gott manchmal, der Vater, manche Menschen mitnimmt in sein Leiden hinein, wenn sie Ja sagen, um viele andere zu retten. Sie haben diese Gabe nicht für sich. Sie haben das Außergewöhnliche nie für sich, sondern immer für die anderen, zum Heil der anderen. Und deshalb, wenn Sie keine besonderen Gaben haben, also gleich rennt Ihnen das Haustier nicht ein, weil Sie auffallen und also schweben und so weiter und wo alles Sie mal sehen will, sondern so ganz unscheinbar, dann kann durch Sie genauso viel geschehen, wenn Sie diese Bescheidenheit und Ihr Ja zum Alltäglichen, jetzt kommt's wieder, gell? Brauchst nicht mehr wiederholen. Dieses Ja zum Alltäglichen zusammenbringen. Werden Sie auch, wie die Schrift sagt, Mutter vieler Kinder werden, die Sie einmal in der Ewigkeit hinter sich herziehen, die durch ihre Treue zu Gott im Alltäglichen gerettet worden sind, die Gnade bekommen haben, Gott kennenzulernen. Das ist entscheidend und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, ja, dass wir den Auftrag, den wir vom Herrn haben, einfach in Treue tun. In Treue tun. Nicht? Und da brauchen Sie nichts Außergewöhnliches. Die Liebe, mit der ich es tue, und die Liebe ist, ich will das. Und ich tue es. Und das Tun ist die Liebe. Nicht? Wenn Sie, dann werde ich, wenn ich immer Betrieb bin, werde ich nicht schlampig schaffen, wenn es der Chef nicht sieht, sondern ich schaffe nicht wegen dem Chef, sondern weil es der Auftrag des Herrn ist. Ich soll das tun. Und wenn ich es genau tue, also gut, in Ordnung, richtig, dann tue ich es aus der Liebe zu ihm. Es ist ein Ausdruck meiner Liebe zu ihm. Wenn Sie, und wie oft machen wir dann manche schlampig, du lässt mir das liegen und denkst, oh, die Putzfrau braucht ja auch was zum Tun, nicht? Und aber es hat nichts mit der Putzfrau zu tun, damit ihre Arbeit versorgt, damit die Geld hat, sondern wenn man Zoll ist, sich zu bücken. Schauen Sie, und die kleine Theresia sagt, und wenn ich mich bücke aus Liebe zum Herrn, kann ich sogar eine Seele retten. Aus Liebe. Vielleicht sogar aus Liebe zur Putzfrau, dass diese nicht bucken muss, die sich sowieso schon so schwer tut. Ich hebe meinen Gruß selber auf. Es gibt so viele kleine Dinge im Alltag, wo wir überhaupt nicht mehr schätzen. Es kommt nicht auf das Kleine an, es kommt auf die Liebe an. Das ist die weltbewegende Kraft. Die Liebe ist schöpferisch. Nicht, was wir tun. Die Liebe ist schöpferisch. Und das kann eine Kleinigkeit sein, wo ich mich bloß schon überwinden muss, weil ich sonst meine Faulheit spüre. Das ist ja das Laster der Guten, das kennen Sie ja. Nicht? Und das Ding aufheben. Aber aus der Liebe zum Herrn. Und Sie werden merken, Sie tun das nicht einmal umsonst. Überlegen Sie mal. Sie tun es nicht einmal umsonst, sondern Sie werden spüren, es kommt sofort die Frucht des Geistes. Ein Friede. Eine tiefe Freude. Die wird Ihnen einfach gegeben. Ganz tief. Ganz ruhig. Das ist sofort die Antwort des Vaters auf sein Kind. Also Leute, sucht nicht das Außergewöhnliche, sondern tut das ganz Gewöhnliche außergewöhnlich gut. Dann seid ihr auf dem schnellsten Weg zur Heiligkeit und habt ein sehr fruchtbares Leben. Das sage ich Ihnen. Fruchtbar. Weil viele durch sie gerettet haben. Und da merken Sie, die Heiligkeit besteht in der Liebe. Das ist das Wesen Gottes. Nicht? Und da gibt es so viele kleine Sachen. Nicht? Da brauchen wir keine großen Dinge suchen. Wenn Sie die großen Dinge, die machen eher stolz und bringen uns von der Heiligkeit weg, als das Kleine, wo keiner sieht. Das kommt es an. Nicht? Und so finden wir also in wunderbarer Weise, wie gesagt, auch im Alten Testament, im Neuen, wie Gott immer wieder Menschen sucht, ihnen besondere Gaben gibt, aber natürlich auch, hat es, wie ich schon sagte, einiges damit zu tun, für die anderen, sie ihnen zum Heil. Aber zugleich muss ich mir auch klar sein, das, was Gott mir gegeben hat, an menschlichen Gaben, Fähigkeiten, die sind auch für den anderen. Die Gabe Gottes ist immer pro. Pro heißt für. Für den anderen. Ich bekomme nie etwas für mich selber. Sie wissen ja, wenn man etwas nicht hören will, schläft man ein. Sonst müssen wir fragen, was will der Herr mir sagen? Ja, aber nicht. Er sagt auch hier ganz deutlich, dass ihm auch das Zukünftige nicht verborgen ist. Und so antworte ich, so sagt er, so antworte ich selbst auf diese beiden Fragen: Die Menschen werden meine Gegenwart nicht erkennen, obwohl sie mich ganz nahe sein werden. Das ist das, wo er in der Menschwerdung durch Jesus ganz nahe zu ihnen kommt. Und sie werden ihn nicht einmal in dieser sichtbaren Gestalt erkennen, nicht? Also in Jesus Christus, Sie wissen ja, wie viele das nicht erkannt haben. Oder wenn Sie bedenken, heute ist er gegenwärtig in seiner Kirche. Die Kirche ist der fortlebende Christus, nicht? Gut, natürlich ist die Kirche eine Kirche, die heilig ist, aber auch eine Kirche von Sündern. Das kennen wir ja von uns selber. Also es ist kein Problem, sich an den Gliedern der Kirche zu reißen. Aber trotzdem wissen es, und genau diese Grenzen der Kirche, also die wir sind als Menschen, als Glieder, eigentlich ist ein Beweis, dass es Gottes Werk ist. Sonst wäre sie längst der Bach nunter. Man sagt von der Soziologie, dass solche Gemeinschaften wie die Kirche höchstens 150, aber ganz höchstens 200 Jahre halten und dann verfließen sie. Das heißt, sie fallen auseinander, ist nichts mehr da. Und wenn Sie denken, diese Kirche 2000 Jahre über Grenzen, wenn Sie noch vor 400, 500 Jahren, wo es 2-3 Jahre brauchte, bis ein Brief von Rom meinetwegen nach Japan kam, zu den Christen dort, zu den Missionaren, sie ist nicht auseinandergefallen. Sie hatten den gleichen Glauben bewahrt. Und selbst in dunklen Zeiten, wo der Glaube schwach war, wo auch die Verantwortlichen nicht gerade nach dem Willen Gottes gelebt haben, sie durften nichts Falsches lehren. Sie konnten nichts Falsches lehren. Und die Kirche hat durchgehalten und hat auch dort große Heilige hervorgebracht. Das ist ja das Verrückte immer wieder. Genau in solchen Zeiten. Und die Gnade ist weitergeflossen, auch durch unwürdige Diener. Sehen Sie in den Sakramenten. Also es ist etwas ganz Verrücktes, wenn man einmal die Geschichte der Kirche Jesu Christi anschaut. Von Anfang an. Nicht? Also da kann man nur sagen, das ist ja Wunder für sich. Das ist nicht erklärbar. Also auch da immer wieder mit offenen Augen und Ohren, sehen und hören. Herr, was sagst du? Auch durch diese Grenzen, mit denen wir manchmal Menschen behindern, kann man schon sagen. Er sagt dann, dass selbst bei all den Mühen, die er auf sich nimmt, um sich den Menschen zu offenbaren, um zu den Menschen zu sprechen, nicht? Dass diese Liebe immer wieder in Vergessenheit geraten ist. Und dann sagt er zu dieser Schwester und damit zu uns: Ich möchte diese Liebe euch neu in Erinnerung rufen, damit ihr lernt, mich als den zu erkennen, der ich bin. Auf dass ihr nicht furchtsam seid wie Sklaven einem Vater gegenüber. Einem Vater gegenüber, der euch so sehr liebt. Ihr seht, in dieser Geschichte stehen wir erst am ersten Tag des ersten Jahrhunderts. Und ich möchte sie fortsetzen bis in unsere Tage des 20. Jahrhunderts. Oh, dass meine väterliche Liebe bei den Menschen doch endlich erkannt würde und nicht in Vergessenheit gerät. Also er sagt, vom ersten Jahrhundert, also nach Christus die Kirche, bis heute, nicht, ist es eine Geschichte Gottes, des Vaters, im Sinne eines Werbens um jeden einzelnen Menschen. Und das bis, ja, das war ja 1932, bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und doch liebe ich euch mit so zärtlicher Liebe. Was habe ich nicht immer wieder getan in meinem Sohn? Das heißt, in der menschgewordenen Person meines Sohnes. In seiner Menschheit ist die Gottheit verborgen, klein, arm, erniedrigt. Mit meinem Sohn Jesus führte ich ein Leben des Opfers und der Arbeit. Nicht? Auch das ist uns ein sehr wichtiges Beispiel, wenn Sie bedenken, von diesen 33 Jahren hat Jesus 30 Jahre in Nazareth verbracht. Das Leben des Gewöhnlichen. Sie überlegt, so wird Gott Mensch und lebt das Leben des Gewöhnlichen. Und wir merken ja, mit 12 Jahren hatte er schon die Sehnsucht, dort zu sein, wo der Vater ist, und den Vater zu verkünden. Nein, der Vater wollte, dass er uns vorlebt, was wichtig ist, wodurch die Welt auch erlöst wird. Auch dort war es schon Erlösung. Er war mit seinem Vater Zimmermann, das war das Normale, der Sohn und der Vater. Und er ist nicht einmal aufgefallen in Nazareth. Das merken wir, als er dann dorthin kam, nach der Taufe im Jordan. Als die Leute sagen, was will der? Den kennen wir doch. Wir kennen doch alle seine Leute, das ist doch der Sohn des Zimmermanns. Was der da plötzlich macht. Sehen Sie, also da merkt man an diesen ganzen Bemerkungen, der war nie aufgefallen, der war ganz normal. Er hat also ganz und gar das Leben des Gewöhnlichen gelebt. Also, und das ist für uns entscheidend. Und das war bereits erlösendes Leben. Denn er war ja schon da, gesalbt zum Priester in seiner menschlichen Natur nach. Vom Anfang her, von der Menschwerdung her. Also war es erlösendes Tun. Und da merken Sie, was unser Leben ganz alltäglich, unauffällig für einen erlösenden Wert hat. Christus ist unser Modell, sagt Vincent Spallotti, unser eigentliches Vorbild. Und er will in uns sein ganzes Erlöserleben weiterleben. Auch all diese Zeiten in Nazareth. Ja. Mir ist immer so wichtig, dass euch, weil viele von, ich weiß jetzt wirklich nicht, was der Einzelne macht und so, aber normalerweise sind doch viele von Ihnen in einem ganz normalen Alltagstrott, sagen wir es doch mal so. Nicht? Keine großen Höhepunkte, nichts Besonderes. Man schafft, man tut seine Pflicht und so. Man hat immer den Eindruck, ja, ich möchte auch mal gerne auf einer Kanzel, damit ich mal was für Gott tun kann oder mal irgendwas Außergewöhnliches, denn ich tue ja nichts Besonderes. Sie tun was ganz Besonderes. Das zeigt Ihnen das Leben Jesu. Nicht? Und der Vater sagt Ihnen ganz deutlich, er sagt selber, nicht? In seiner Menschheit ist die Gottheit verborgen, klein, arm, erniedrigt. Mit meinem Sohn Jesus führte ich, er selber mit ihm, ein Leben des Opfers und der Arbeit. Ich nahm seine Bitten an, dass dem Menschen ein Weg gebahnt werde, auf dem er immer in Gerechtigkeit weitergehen kann, bis er schließlich sicher zu mir gelangt, sagte er als Vater. Nicht? Also Gott gibt uns einen normalen Weg. Er sucht nicht das Außergewöhnliche. Aber wir müssen halt auch unser Leben als etwas Besonderes mal endlich entdecken. Das Besondere in unserem Leben ist, dass ich aus der Liebe zum Herrn lebe. Ja? Und auch auf diese Kleinigkeiten achte. Das ist ganz entscheidend. Er sagt, meine Freude darüber, mitten unter euch zu sein, ist nicht kleiner als jene, die ich empfand, als ich mit meinem Sohn Jesus auf seinem irdischen Weg war. Die Freude ist nicht kleiner. Das ist doch ein herrliches Beispiel. Mit uns auf dem Weg zu sein, ist nicht kleiner als die Freude, mit Jesus, seinem Sohn, auf dem irdischen Weg zu sein. Mein Sohn, das war ich, der ihn gesandt hat. Nicht? Da merken Sie etwas von diesem Ich und der Vater sind eins. Mein Sohn, das war ich, sagt der Vater, der ihn gesandt hat. Er wurde empfangen durch den Heiligen Geist, der auch ich bin, der Heilige Geist. Diese Einheit. Da merken Sie, was ich am Anfang gleich gesagt habe. Wenn wir von Dreifaltigkeit reden, reden wir mit menschlichen Worten, mit unseren Dimensionen. Nicht? Und da merken Sie an dieser Aussage, das ist eine ganz andere Seinswirklichkeit, von der wir keinen blassen Dunst haben. Nicht? Aber wir ahnen, was er sagen will, ahnen. Verstehen können wir diese ganz andere Seinswirklichkeit noch nicht. Darum sagen auch die Väter, was wir über Gott sagen, ist eher nicht so, als dass es so ist. Ja, also wir können es gar nicht ausdrücken. Ja. Also er wurde empfangen durch den Heiligen Geist, der auch ich bin. Nicht? Also er, der Vater, ist der Schöpferische durch seinen Geist. Er hat diese Menschheit Jesu geschaffen. In einem Wort, immer war ich es, sagt der Vater. Immer war ich es. Denken Sie auch noch einmal gestern an das Leiden des Vaters. Meine Geschöpfe, indem ich euch liebe wie meinen Sohn, liebe wie meinen Sohn, und wir beide sind eins, sage ich zu euch wie zu ihm, ihr seid meine vielgeliebten Kinder, an denen ich mein Wohlgefallen habe. Und darum freue ich mich, mit euch zusammen zu sein und möchte bei euch bleiben. Das sind einfach Worte, wo man denkt, also lieber Gott, hast nicht genug von deinem Himmel, dass du noch auf unserer buckeligen Erde sein willst mit uns. Aber da merken wir etwas, was wir nicht mehr in Worte bringen. Und aber auch merken wir, wie konkret dieses Wort ist, wir sind geschaffen nach seinem Bild und Gleichnis. Wir gehören zu ihm. Wir sind nicht etwas für ihn Fremdes. Wir sind nicht gleichsam außerhalb von ihm. Wir sind in ihm. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Da merken wir was. Ja. Er sagt dann, meine Gegenwart unter euch ist wie die Sonne auf dem Erdreich. Wenn ihr wohl geneigt seid, mich aufzunehmen, werde ich euch ganz nahe kommen. Ich werde in euch Wohnung nehmen. Ich werde euch erleuchten. Ich werde euch mit meiner unendlichen Liebe erwärmen. Er sagt, die Voraussetzung ist, wenn ihr wohlgeneigt seid, also wenn wir ihn aufnehmen, wenn wir ihn einladen, wenn wir mit ihm umgehen, dann wird er uns ganz nahe sein. Und wir werden es erleben in Erleuchtung. Sonst, Sie machen eine Betrachtung oder Sie erleben irgendeine Situation, die vielleicht andere nicht verstehen. Und in Ihnen ist ein Durchblick. Plötzlich können Sie das verstehen. Sie können durchschauen, durch die Situation auf Gott hin. Sie können verstehen, dass Gott hier irgendwo mit am Werk ist. Wenn Sie, das ist dieses Erkennen. Und ich glaube, wir nehmen das manchmal zu selbstverständlich. Jetzt nehmen wir mal, ich denke immer wieder an den Tsunami, weil das einfach so was Weltweites war, wo fast alle westlichen Länder durch irgendwelche Leute damit mit reingezogen waren, nicht? Damals, wo die vielen, die paar hunderttausend ums Leben kamen, den Weihnachten, nicht? Wo dann wirklich viele gehadert haben mit Gott. Wie kann das sein? Also, wie kann Gott sowas zulassen und so weiter? Ich weiß nicht, was Sie gedacht haben, gefühlt haben. Das ist so ein Beispiel. Musste ich da auch mit Gott hadern? Musste ich da auch an Gott zweifeln, oder? Konnte ich durchschauen? Habe ich da eine Einsicht bekommen? Wie er hier sagt, eine Erleuchtung in dem Sinn, dass ich spürte, Gott, irgendwas hast du vor. Es hat eine unheimliche Bedeutung für die Welt, weil die ganze westliche Welt betroffen war. Es hat eine unheimliche Bedeutung. Gott, auf was machst du aufmerksam? Nicht? Es war eine Erschütterung. Auf was machst du aufmerksam? Man weiß ja, dass dort nicht nur Rosenkranz gebetet wurde in der Gegend. Nicht? Aber auch war es ein Weg, wodurch du viele retten konntest, die sonst ewig verloren gegangen wären, die im letzten Augenblick nach dir geschrien haben. Wer weiß denn das alles? Aber sehen Sie, das meine ich mit Erleuchtung, dass ich spüre, Gott, du hast, du bist nicht neben dran gestanden, hilflos, sondern du hast es hineingenommen in deinen Heilsplan. Denn alles muss dem Heilsplan Gottes dienen, was auf dieser Welt geschieht. Selbst die Atheisten, alle müssen seinem Heilsplan dienen. Sehen Sie, das heißt Erleuchtung. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Aber so gibt es vieles in unserem Leben, wo die einen verzweifeln, weil sie diese Erleuchtung nicht haben, nicht durchschauen. Die bleiben hängen. Obwohl ich plötzlich sage, ich muss an Gott nicht mehr zweifeln. Ich muss nicht mehr hadern. Ich kann das einordnen. Ich kann glauben, zutiefst im Herzen, Gott ist überall am Werk, das Beste aus allem zu machen. Retten, was zu retten ist. Verstehen Sie? Das ist Erleuchtung. Das können Sie mit dem reinen Verstand nicht einfach so machen. Das wird Sie innerlich nicht tragen. Nicht? Und das sagt er. Wenn wir ihn zulassen, wenn wir ihn darum bitten, er gibt uns Erleuchtung. Wir werden in vielen Dingen, wo andere bloß nur Nebel sehen, werden wir noch die Sonne sehen. Ja? Das ist es nämlich. Und dann brauche ich auch nicht einmal, an Gott zweifeln. Wenn ich selber mal mit hineingenommen werde, wie Daniel in der Löwengrube, die drei Jünglinge im Feuerofen, mit hineingenommen werden in das Schicksal derer, die vielleicht sich von Gott losgesagt haben. Also auch in ein Leidensschicksal. Da brauche ich selbst dort nicht verzweifeln, sondern ich kann durchschauen. Ich finde darin noch einen Sinn. Das ist genau diese Erleuchtung. Die kommt nur von ihm. Nicht? Das kann man nicht irgendwie verstandesmäßig ausdenken und dann klappt es und ich kann das nachvollziehen. Nein, das geht nicht. Er sagt uns, ich werde euch erleuchten. Ich werde euch mit meiner unendlichen Liebe erwärmen. Und das ist etwas ganz Tiefes, das ist nicht Gefühl. Gefühl, wie ein Gefühl hält ja nicht. Das ist mal da und weg, das ist zwar schön, aber es trägt nicht, wenn es drauf und dran kommt, sondern viel tiefer. Was euch betrifft, ihr Seelen im Zustand der Sünde, es spricht also auch zu denen, die weg sind von ihm, oder euch, die ihr in Unkenntnis seid über die Wahrheit der Religion, die also in anderen Religionen sind, Heidentum, noch gar nichts wissen von diesem Vater im Himmel. Bei euch werde ich nicht einziehen können. Das geschieht ja erst durch die Taufe, durch die Erlösung. Aber ich werde euch dennoch nahe sein, da ich niemals aufhöre, euch zu rufen, euch einzuladen, die Schätze zu ersehnen, die ich euch bringe, damit ihr das Licht seht und von der Sünde geheilt werdet. Nicht? Und das soll ja auch durch uns geschehen, dass all diese Menschen ihn erkennen. Nicht? Bald betrachte ich euch mit Mitleid wegen dem unglücklichen Zustand, dass sie eben in der Unerlöstheit noch leben, in dem ihr euch ja befindet. Bald beobachte ich euch mit Liebe, um euch geneigt zu machen, den Lockungen der Gnade zu folgen. Das heißt also, er zieht an allen Menschen, an allen, die ihn noch nicht kennen. Ich denke, das ist ein wichtiges Wort, dass wir wissen, wenn wir Menschen ansprechen, von Gott, wenn es sich gibt, also im guten Sinn, oder wenn ich die Möglichkeit habe, das Wort Gottes auszustreuen, dass ich wissen darf, auf der anderen Seite, der Hörende, da ist bereits eine Gnade am Werk. Es ist vorgearbeitet. Ob der Mensch schon mittut, ist eine andere Frage. Aber er sagt ganz klar, nicht? Bald betrachte ich euch, diese noch in der Unerlöstheit lebenden Menschen oder in der Sünde lebenden Menschen, mit Mitleid wegen eures Zustands. Bald betrachte ich euch mit Liebe, um euch geneigt zu machen, den Lockungen der Gnade zu folgen. Den Lockungen der Gnade zu folgen. Aber da merken Sie auch, wie wichtig es ist, dass an diese Menschen das Wort Gottes kommt, damit sie die Wahrheit erkennen können. Und ich denke, gerade heute mit den modernen Kommunikationsmitteln Paluti hat damals schon gesagt, wo es die noch gar nicht gegeben hat, nicht? Er hat gesagt, wir müssen alle Mittel benutzen, zu allen Zeiten, an allen Orten, um das Evangelium an alle Herzen heranzubringen, um alle Menschen zu retten. Das war sein Vision. Zu allen Zeiten, mit allen Mitteln, an allen Orten. Und er hat gesagt, wir sollen so arm leben wie der strengste seraphische Orden. Das tun wir zwar nicht, aber das wollte er. Aber wir sollen alle Mittel einsetzen, die privaten wie die der Gemeinschaft, dass das Evangelium zu allen kommt. Wenn Sie, hier haben wir eine Antwort. Es kommt dort an, wo der Vater bereits mit Gnade kitzelt. Ja? Wir werfen das Wort Gottes nicht auf eine unvorbereitete Erde. Das ist doch wichtig auch zu wissen. Drum kann man manchmal staunen, man sagt zu jemandem etwas und auf einmal schnackelt es bei dem. Der kann plötzlich von Gott betroffen sein, durch einfachste Sachen. Er sagt, ich verbringe manchmal Tage, sogar Jahre, neben gewissen Seelen, um sie der ewigen Glückseligkeit vergewissern zu können. Sie verstehen nicht, dass ich es bin, der auf sie wartet, der sie in jedem Augenblick des Tages anruft, in jedem Augenblick des Tages anruft. Währenddessen werde ich überhaupt nicht müde und finde trotzdem meine Freude daran, euch nahe zu bleiben, immer in der Hoffnung, dass ihr eines Tages zu eurem Vater zurückkehrt und mir wenigstens einige Beweise der Liebe erzeigt, bevor ihr sterbt. Wenigstens einige Beweise der Liebe erzeigt, bevor ihr sterbt. Deshalb ist das Weltgericht bei Jesus ja ein Weltgericht über die Liebe. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Eine Möglichkeit. Aber wissen Sie, das ist, es spricht ja jetzt hier zu den Sündern, zu denen, die weit weg sind und nicht erlöst sind, nicht? Ich werde nicht müde und finde trotzdem meine Freude daran, euch nahe zu bleiben. Immer in der Hoffnung, dass ihr eines Tages zu eurem Vater zurückkehrt und mir wenigstens einige Beweise der Liebe erzeigt, bevor ihr sterbt. Er spricht dann noch zu den Kindern, die überhaupt nicht in der, die nicht in der Wahrheit sind, also die volle Wahrheit nicht haben, kennen zwar ihn, aber und er kümmert sich um jeden. Das ist in dieser Botschaft so wunderbar. Es geht ihm nicht bloß um die Gerechten, sondern wie Jesus sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu retten. Aber er spricht zu jedem. Ich denke, wir sollten uns diese Vatersehnsucht nach dem Heil all seiner Kinder sehr zu Herzen nehmen. Und da brauchen Sie sich nicht überfordert fühlen, brauchen auch nicht meinen, Sie müssen da, weiß ich, was für einen Kopfstand vor Gott machen, sondern das, was Ihre Berufung ist, Berufung und Beruf, Ihre Aufgabe, ganz gleich welcher Art, ob in christlicher Ehe, christlicher Ehelosigkeit, in welchen Diensten an den Menschen, ganz gleich, dass Sie das wirklich aus der Liebe zum Herrn tun. Und merken Sie sich eins, immer dann, wenn Sie überhaupt keine Lust haben, dann haben Sie die größte Chance, aus Liebe, aus reiner Liebe zu handeln. Gerade dann, wenn Sie keine Lust haben. Ich habe, wo ich Kaplan in Augsburg war, das war im sogenannten asozialen Viertel, da haben wir auch gewohnt, aber wir haben kein Pfarrhaus und keine Kirche gehabt, nur Leute. Und ich muss mich jeden Tag, ich habe viele Hausbesuche gemacht, ich muss mich jeden Tag jedes Mal überwinden, in die Häuser zu gehen, weil ich ja nicht wusste, komme ich an oder fliege ich raus. Es war also jeden Tag eine Überwindung. Da habe ich immer gesagt, Herr, aus Liebe zu dir, gut. Ganz einfach. Aber ich konnte 100 Ehen sanieren in der Zeit, 100 Ehen. Wissen Sie, ich habe im Nachhinein überlegt, wie kam das? Wissen Sie, diese dauernde Überwindung, ich bin ein furchtbar schüchterner Mensch, das glauben Sie vielleicht nicht, aber es ist so, bis heute. Aber dass es mir um das Heil dieser Menschen ging, nicht, habe ich dauernd meine Gefühle überwunden und hin und ich kam jeden Abend glücklich nach Hause. Jeden Tag. Ich dachte, wenn ich wieder erlebte, wie wir Menschen wieder ansprechen konnte und gewinnen konnte, ich war so glücklich. Aber den anderen Tag musste ich mich wieder genauso überwinden wie am Tag vorher. Nicht? Das ging so ein paar Jahre. Aber ich merke im Nachhinein, das war, weil es aus der Liebe zum Herrn und zu seinen Seelen war. Das weiß ich, das habe ich ganz theoretisch da oben, aber auch, ich wollte es ja auch, von Palotti her. Aber die Gefühle waren total dagegen, total. Und ich kann Ihnen bloß das eine sagen, wenn Sie in Ihrem Weg, auf Ihre Berufung und Beruf, den Weg gehen, keine Lust haben, dann ist Ihre Liebe am reinsten und am fruchtbarsten. Und das stecken Sie sich hinter die Ohren und vergessen Sie es nie mehr. Dann haben Sie das Wichtigste hier erfahren. Und dann geschieht das Größte.